Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts. Egal, ob bei Spotify, Apple und Co. oder auch zum Gucken bei YouTube. Podcast ist Podcast und wo immer ihr uns auch hört und zuschaut, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Da ist sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 175 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Und ich finde es natürlich großartig, dass ihr alle wieder dabei seid. Und das ist auch gut so, denn es lohnt sich natürlich wieder bei uns zuzuhören. In der Folge 175 unterhalten wir uns über das Geldwäschegesetz. Und ja, das ist sowas, noch eine Regulierung und ich muss hier wieder ganz viel machen als Vermittler und so. Ja, das stimmt, aber es ist eine besondere Regulierung und die muss man sicher ernst nehmen, das stimmt, aber es ist auch zu handeln. Und wie genau und wie die Umstände sind und wer vielleicht nochmal heimlich zuhören will, weil er sich noch nicht so ganz damit beschäftigt hat, wie es eigentlich sein sollte, da seid ihr heute genau richtig, hier bei uns im Netfonds Versicherungstalk, denn Sarah Lemke, unsere Syndikusanwältin von Netfonds, wird mir gleich Rede und Antwort stehen zu den Fragen rund um das Geldwäschegesetz. Und das ist ein sehr kurzweiliges und spannendes Interview geworden, denn Sarah ist einfach eine fantastische Gesprächspartnerin, weil sie, obwohl die Juristerei ja immer so trocken ist und so irgendwie, also das muss man ja lieben, ne? Und meistens, wenn wir so im Versicherungsvertrieb unterwegs sind, dann sind wir ja eher doch die Typen, die eher so ein bisschen geschmeidiger formulieren, die ein bisschen knalliger formulieren und nicht so diese Juristensprache haben. Aber Sarah bringt das immer wieder fertig, das so locker rüberzubringen, dass es einfach Spaß macht zuzuhören. Also freut euch drauf, gibt's gleich. Jetzt aber erstmal die News der Woche. Jawohl, und dann wäre da als erstes mal die DKM in der letzten Woche da gewesen. Es war wieder großartig in den Dortmunder Westfalenhallen. Gemeldet sind 14.127 Finanz- und Versicherungsprofis, die sich dort getummelt haben. Das sind tatsächlich 277 mehr als im Vorjahr. Also, da sage man noch, die Digitalisierung schreitet voran. Es gibt offenbar dann doch nochmal die Sehnsucht, sich hier Auge in Auge zu treffen und einfach mal von Stand zu Stand gehen zu können und Gespräche unter Menschen mit Leib und Seele führen zu können und nicht so durch den viereckigen Bildschirm. Wunderbar. Und es sind aber auch so viel, Ehrlichkeit muss sein, 3.300 weniger als vor der Pandemie. 2019 war ja die letzte DKM, bevor dann die ganze Lockdown-Geschichte losging. Also ein bisschen ist es dann doch rückläufig, wenn man die ganze Zeitspanne sieht. Die Anzahl der Aussteller ist auch gesunken von 285 auf 256. Das hatte jetzt von eher zu tun mit Fusionen und dass man eben auch die Aussteller nur noch einmal zählt, auch wenn sie mehrere Stände haben. Das gibt's ja auch. Aber auch da haben wir eben tatsächlich einen klaren Abwärtstrend zu erkennen, denn 2019 waren es noch 100 mehr, 358. Nichtsdestotrotz, ein Riesentrubel in der Halle. Es war jede Menge los und das hat eine ganze Menge an Vorträgen gegeben. Es hat in der Speakers Corner war viel los, KI war ein großer Schwerpunkt, es gibt immer mehr Auszeichnungen auch, dazu Christoph Steinberger zum Beispiel, unser Netfonds-Partner, der hier auch schon zu Gast war, herzlichen Glückwunsch, er hat den OMGV-Sonder-Award gewonnen im Bereich Baufinanzierung, sieh mal einer an, also Christoph, von uns herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch einmal, also 2025 gibt es die nächste DKM und warum nicht, schaut doch einfach mal vorbei. So, und dann haben wir die zweite Meldung auch schon, denn die Sparquote bleibt hoch und auch die Verbraucherstimmung hält sich auf. Das ist aus Sicht der Statistiker immer ein Widerspruch. Wobei wir finden es ja immer geil, wenn die Sparquote hoch ist. Das erleichtert das eine oder andere Versicherungs- oder Kapitalanlagegeschäft. Für die Statistiker und die Volkswirtschaftler ist das natürlich nicht so gut. Da ist immer eine hohe Sparquote, deutet eher auf Unsicherheit mit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Denn da ist das natürlich cooler, wenn sie ihr Geld ausgeben, dann sind sie zuversichtlich, weil sie eben glauben, morgen verdiene ich auch noch was und kann mir heute eben das eine oder andere leisten. Aber für uns, für diejenigen, die eben ohnehin Sparprodukte wie Sand am Meer im Programm haben, ist das natürlich eine gute Quote. Das Statistische Bundesamt meldete nämlich anlässlich des Weltspartages, der in der vergangenen Woche ja war, dass im Moment von 100 verdienten Euro 11,10 Euro im Schnitt zur Seite gelegt werden und das ist ein bisschen mehr. Letztes Jahr waren es noch 10,40 Euro Und noch höhere Sparanteile hat es eigentlich nur in den beiden Corona-Jahren gegeben, 2021. Jetzt hat sich das langsam wieder ein bisschen normalisiert, aber auch da ist natürlich noch was drin. Und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was passt uns lieber? Die hohe Sparquote heißt für euch, ihr habt mehr offene Türen, wenn es darum geht, mit dem Kunden über Sparen und Anlage zu reden. Das nehmen wir doch einfach mal gerne mit. So, und apropos Sparen und Anlegen, das macht mir ja nicht ohne Grund. Dazu passt die dritte Meldung, denn die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner erreicht die mittlere Rentenhöhe von 1050 Euro nicht. Das ist die Meldung, die in diesen Tagen auch über die Ticker geht. Ich habe das hier in der Frankfurter Rundschau gefunden und die Kollegen melden, dass im Moment wer 45 Jahre lang genau das Durchschnittseinkommen bekommen hat, also einen Entgeltpunkt pro Jahr verdient, das ist ja der Durchschnittsrentner, der Eckrentner, der berühmte, der bekommt nach aktuellem Stand 1760,40 Euro Rente, brutto natürlich. Und das, wie gesagt, noch nicht einmal die Hälfte kriegt aber nur 1050. Das liegt natürlich insbesondere daran an den Erwerbsbiografien der sich heute in Rente befindlichen Frauen, die ja in den vergangenen Jahrzehnten häufig in klassischen Familienverhältnissen gelebt haben. Also war es ganz selbstverständlich, dass wenn Kinder kommen, ist die Frau mal eben 15 Jahre zu Hause geblieben und danach hat sie irgendwie Teilzeit nochmal was gemacht. Durchgehende Erwerbsbiografien bei Frauen sind da eher selten und gleichwohl werden sie natürlich auch noch schlechter bezahlt. Zwei Ungerechtigkeiten in einem Satz sozusagen. Aber nehmen wir das jetzt erst einmal so hin und es gibt aber auch nach oben zwei bemerkenswerte Zahlen. Es gibt genau 10.000 Rentner, die eine Rente von über 3.000 Euro brutto erhalten und exakt 65 bekommen die höchste Rente von 3.780 Euro brutto, also vor Steuern natürlich. Und heißt also, in der breiten Masse ist eben nach wie vor riesiger Bedarf und das soll euch Rückenwind geben für die kommenden Gespräche. Das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche, heute vom 6. November 2024. Ja, und damit wären wir dann auch schon beim Interview der Woche, heute in der Folge Nummer 175 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Es geht um die Geldwäsche. Und die Geldwäsche ist eben nichts mehr aus irgendeinem Chicago-Gangsterfilm der 30er Jahre oder so, sondern es ist leider etwas, was uns in der Gesellschaft angeht, was uns auch mitunter leider unmittelbar betrifft und wo wir als Vermittelnde eine Riesenverantwortung haben. Und es ist eine weitere Regulierung, die auch zunächst einmal etwas lästig daherkommt, aber es ist alles zu handeln und warum, wieso, weshalb und was die Eckpunkte sind, das habe ich alles dann nochmal unsere Syndikusanwältin Sarah Lemke gefragt und was sie zu sagen hat, das hört ihr genau jetzt. Ja, liebe Leute, wenn wir uns über juristische Themen im Hause Netfonds unterhalten, dann gibt es keine bessere als meine ausgesprochen geschätzte Kollegin Sarah Lemke und schön, dass ihr heute wieder Zeit hat. Hallo Sarah.
Hallo Olli, vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
Aber sowas von, und das geht jetzt noch total freundlich weiter, weil wir wollen ja uns, wir müssen auch total freundlich sein, weil wir müssen uns mit einem Thema beschäftigen, das gar nicht so wahnsinnig freundlich ist, nämlich der Geldwäsche. Und aus verschiedenen Gründen, also erstmal die Sache an sich, glaube ich, da kommen wir gleich drauf, aber weil es eben auch unsere Hörerinnen und Hörer, die eben mit Kunden zu tun haben, Versicherungen vermitteln, unmittelbar betrifft. Und wir wollen die kommenden Minuten dazu nutzen, nochmal eben einen Rundblick zu machen und so ein paar Themen anzusprechen, vielleicht nochmal den einen oder anderen nochmal wachzurütteln oder sagen was zu sensibilisieren. Und das wollen wir damit anfangen, mit der Frage an dich, liebe Sarah, warum braucht es überhaupt Geldwäscheprävention? Was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht, dass er hier nochmal richtig zugelangt hat und da eine ganze neue Regelung getroffen hat?
Naja, es heißt ja eigentlich immer so, ich sag mal ganz platt, mit der Geldwäscheprävention soll verhindert werden, dass illegal erwirtschaftete Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf gelangen. Ich finde, das hört sich immer so ein bisschen sperrig an.
Finde ich auch.
Ich würde es eigentlich so ein bisschen größer fassen und sagen, das Hauptaugenmerk liegt darin, organisierte Kriminalität zu verhindern. So, und ich glaube, damit hebt man das eigentlich auch auf eine etwas höhere Stufe. Es geht ja irgendwie unter anderem auch darum, dass man nicht jede Straftat entdeckt, ich sag mal jede Vortat, aber vielleicht entdeckt man dann eben die nachgelagerte Straftat, also das Anschlussdelikt. Und das wäre dann eben zum Beispiel die Geldwäsche. Weil es ist ja irgendwo auch klar, wenn ich Geld habe, was ich nicht verwenden kann, weil es illegal ist, sozusagen, dann ist das Geld quasi nichts wert. Und so versucht man halt der organisierten Kriminalität irgendwie Herr zu werden.
Mhm. Ich mache das nochmal ein bisschen dramatischer, wenn du gestattest, aber jeder Verrückte, der hier mit Waffengewalt zum Beispiel an die Synagoge stürmt oder der sich irgendwo in die Luft sprengen will oder der Weihnachtsmärkte zu Bruch fahren will, der hat sich die Waffen und die Dinge ja nicht mit seiner EC-Karte und mit einem PayPal-Konto besorgt, sondern der hat die irgendwie mit Geld besorgt, das er auf merkwürdige Art und Weise sich eben beschafft hat und vermutlich irgendwie versucht hat zu waschen und deren, um eben auch seine Organisation, seine Hinterleute vielleicht auch zu decken und dergleichen mehr. Also wir haben es ja, als wir beide in Hannover bei unserer Frühjahrstagung schon gemeinsam auf der Bühne standen, das ja formuliert, es ist ein Dienst an der Demokratie und auch ein Dienst an der Sicherheit unseres Landes, eben Terrorismus zu bekämpfen. Und vielleicht geht es nicht so sehr um den, ja, um den kleinen Schreinermeister, der vielleicht mal einen Huni so nimmt, weil er einen Stuhl repariert hat. Der ist, glaube ich, nicht in allererster Linie gemeint. Nun, okay, das dazu. Was haben denn jetzt, wir machen ja hier einen gemütlichen Talk für unsere Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler. Was haben die denn jetzt uns damit zu tun? Wo ist denn da die Schnittmenge, dass wir betroffen sind?
Die Schnittmenge ist natürlich zum einen das Geldwäschegesetz, weil die behandelt diverse Branchen oder Personengruppen einfach grundsätzlich gleich. Das heißt, ein Versicherungsvermittler, der bestimmte Produkte vermittelt, nämlich nur Versicherungsanlageprodukte, ist da genauso betroffen wie zum Beispiel der Wirtschaftsprüfer oder eine Bank oder eben der Versicherer selber. Und ich glaube, da wird auch so ein bisschen die Zielrichtung des Gesetzgebers einfach klar. Es geht immer darum, diejenigen irgendwie zu involvieren, zu verpflichten, die halt viel mit Geld zu tun haben, die einfach die Möglichkeit haben zu sehen, wo eventuell illegale Gelder, die auch von Relevanz sein könnten, bewegt werden. Und wenn ich zum Beispiel in einen Versicherungsvertrag viel Geld einzahle, dann ist der Versicherungsvermittler im Grunde genommen identisch mit einer Bank oder mit einem Kapitalanlagevermittler.
Okay, wir kommen gleich dann im weiteren Verlauf nochmal zu den gängigsten Verdachtsfällen. Was kann mir so als Vermittler im Alltag begegnen? Zuvor allerdings nochmal, diese Direktive hatte zunächst einmal eine grundsätzliche Pflicht für alle vorgesehen, denn ich muss jetzt mal eben ablesen, zum 31.12.23 mussten sich alle Versicherungsvermittler im Meldeportal der Financial Intelligence Unit registrieren. Mal ganz blöde gefragt, was ist denn, wenn ich das vergessen habe? Bin ich dann jetzt schon, muss ich dann meine Lizenz abgeben oder was muss ich dann machen?
Nachmelden. Also aktuell ist es tatsächlich immer noch so, dass kein Bußgeldtatbestand vorgesehen ist. Das Geldwäschegesetz sieht das nicht vor. Das sollte mit einem weiteren Gesetz geändert werden, aber bislang gibt es das noch nicht. Also irgendwann wird das gut Bußgeld bewährt sein. Wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht. Wir wissen ja alle, die meisten Gesetze fangen an mit Gesetz zur Änderung des Gesetzes. Also irgendwann wird es wieder so ein Gesetz geben und dann muss man eben dann eine Buße zahlen.
Gut, aber jetzt noch nicht. So viel halten wir fest. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr eine 34D-Lizenz habt oder auch F, für die gilt das vermutlich ja auch, ihr müsst also dann, wenn ihr es noch nicht getan habt, schnellstens melden. Financial Intelligence Unit heißt das Konstrukt, wo man sich da registrieren lassen muss. So, zurück zu den Versicherungsvermittlern. Die Frage ist ja jetzt eigentlich, ist das denn bei uns eigentlich so ein großes Thema? Denn Schwarzgeldbekämpfung, also in meinem Dafürsein so als alter Krimi-Gucker, da denke ich ja mal an die Koffer mit Bargeld und so weiter. Und ich habe auf der DKM mal so ein paar Vermittler, die ich da getroffen habe, auch angesprochen und einfach nur die Frage gestellt, hast du in deinem Leben als Versicherungsvermittler, und das waren ältere Kollegen, die waren so alt wie ich oder älter, hast du eigentlich mal Bargeldgeschäft gemacht? Und die haben das alle verneint. Also deswegen so diese Fragen, spielt das tatsächlich bei uns so eine wahnsinnig große Rolle?
Ja, und ich glaube, teilweise hast du das vorhin schon selbst beantwortet, weil du hast ja im Grunde genommen auch auf die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung abgestellt. Also das ist ein durchaus interessanter Bereich bei Lebensversicherung oder also Risikolebensversicherung. wenn da Geld angelegt wird. Also insofern ist es schon relevant. Und ich glaube, wir haben halt noch so alte Bilder im Kopf, dass wir immer denken, Geldwäsche, ach, das muss doch irgendwie immer Bargeld sein. Aber das ist ja gar nicht mehr so.
Also, und die unbeleuchtete Tiefgarage hätte ich gerne dabei, so in so einem Winkel, da wo es nach Urin riecht. Und da laufen die in ihrem langen Trenchcoat dann rum und überreichen sich die Koffer. So stehe ich mir das vor.
Genau, entweder ein dunkelbrauner Aktenkoffer, ein bisschen abgeranzt, oder eine Aldi-Tüte aus Plastik.
Auch gerne genommen,
ja. Genau, und so ist es halt im Grunde genommen nicht mehr. Also trotz aller Bemühungen ist es ja tatsächlich so, dass die Kriminalität eigentlich immer mehr wird als weniger. Und gerade wie du es auch geschildert hast, Terrorismus ist leider auf der Welt überall verbreitet, was natürlich auch ganz viel damit zu tun hat, dass es einfach immer mehr Möglichkeiten gibt. Es gibt mehr Möglichkeiten, Geld hin und her zu schieben, vielleicht auch über Kryptowährungen oder so. Und man hat einfach auch viel mehr Möglichkeiten, an illegale Gegenstände wie illegale Waffen oder so ranzukommen, als vielleicht noch früher. So, und auch das ganze Geschäft wird ja immer digitaler. Und also versucht man auf diesem Weg dem Ganzen dann auch etwas mehr Herr zu werden, indem man da irgendwelche Mechanismen einbaut.
Genau, und jetzt hat der aufmerksame Hörer hat aber gerade einen kleinen Widerspruch entdeckt, den du gar nicht so gemeint hast, aber mir ist ja auch aufgefallen. Du hast nämlich von Anlage in einer Risikoleben gesprochen. Und in einer Risikoleben kann man ja nichts anlegen, weil das ist eben eine Risikoversicherung. Aber was gemeint ist, und da kommen wir mal zu so einem gängigen, was könnte ein Verdachtsfall sein? Ein Verdachtsfall könnte sein, wenn ein junger Mensch zu mir reinkommt, der gar keine Familie, gar keine Kinder und nichts hat. Und der will jetzt aus dem Stand eine Risiko-LV über 300.000 Euro abschließen. Das wäre so ein klassischer Verdachtsfall, oder?
Praktisch gesehen wahrscheinlich ja, genau. Das ist halt so, dass das Geldwäschegesetz definiert ja, was quasi ein Verdachtsfall ist. Und er sagt im Grunde genommen immer, wenn man den Verdacht hat, dass das Geld, was angelegt wird, aus einer illegalen Vortat kommt. Aber das Geldwäschegesetz stellt auch noch unglaublich stark ab auf das Thema Geldwäsche, obwohl es ein Gesetz auch zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung ist. Und das ist ja genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn dann eben ein junger, ungebundener Mensch unglaublich viel Geld anlegen möchte für den Fall, dass ihm was zustößt, was ja Gott sei Dank in der Regel eher unwahrscheinlich ist, dass sowas passiert. Also, dass einem was zustößt in jungen Jahren.
Also, ja, ja, das könnte aber so ein wenn Fall er sein. Eben vorhat, sich in die Luft zu sprengen, dann macht er ja zwei Dienste für seine Idee, seine verrückte Idee, nämlich erstens den Anschlag zu verüben und dann noch irgendjemandem sogar noch eine Versicherungssumme zukommen zu lassen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt im Vorfeld und habe folgende Verdachtsfälle gefunden. Also, wo man sagt, da müssen wir alle ein bisschen aufpassen, wenn wir denn versicherungsvermittelnd tätig sind. Also immer dann, wenn jemand kommt mit Bargeld. Das ist, wie gesagt, zwar ausgesprochen selten und würde dann auch sofort auffallen, dass man irgendwie denkt, das ist so ungewöhnlich, dass einer wirklich einem 10.000 Euro hinlegt und sagt, kannst du das bitte für mich entgegennehmen und irgendwie einer Versicherung zukommen lassen. Geschäfte im Namen Dritter habe ich gelesen. Da machst du auch einen Haken hinter, dann nickst du vermutlich auch. Ne? Das muss man auch hingucken, oder?
Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich so, dass vielleicht der interessanteste Fall sogar im Bereich der Versicherungsvermittlung, dass man einmal gucken muss, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte. Das ist ja ein ganz großes Thema immer. Also für wen soll das Geschäft eigentlich ablaufen? Und da ist es dann eben der Fall, wenn derjenige, der Versicherungsnehmer ist, abweichend ist von der Person, die bezugsberechtigt ist. Und jetzt nicht dieses klassische Verhältnis irgendwie Eltern-Kind, sondern wenn das irgendjemand völlig anderes ist. Da sollte man dann drauf gucken. Und das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das weiß kaum jemand. Dann muss man eben auch den Bezugsberechtigten identifizieren. Also da ergeben sich nicht nur Pflichten aus dem Geldwäschegesetz, sondern eben auch aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
Genau, und zwar, wenn ich das richtig gelesen habe, richtig persönlich mit Ausweis. Also so mal eben vor dem Bildschirm halten, reicht dann nicht, sondern dann muss richtig mit seinem Ausweis daherhalten. So, Einzahlungen aus dem Ausland sind ja auch ungewöhnlich, muss man vermutlich auch hingucken. Und besonders cool habe ich gelesen, Einzahlungen aus Kryptowährungen oder Kryptokonten. Vielleicht ist das eher was unsere 34F-Kollegen angeht. Da weiß ich gar nicht so genau, ob das im Versicherungsbereich so eine Rolle spielt. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, meine Einschätzung ist, dass alles das, was auf dem echten Konto des Kunden passiert, auf dem Girokonto, wo der Geldabfluss ist, das sieht der Versicherungsvermittler meistens sowieso nicht. Das ist dann meistens eher ein Thema beim Versicherer oder eben bei der Bank. der Versicherungsvermittler oder auch der Kapitalanlagevermittler ist eigentlich einen Schritt vorgelagert und muss eher so gucken, woher kommt eigentlich das Geld, was eingesetzt werden soll und passt das mit dem zusammen, was ich über den Kunden weiß. Also ich sage mal, kommt der 19-jährige Student und will 300.000 Euro anlegen. Da muss ich mich schon fragen, woher kommt das Geld?
Ja. Okay, man sollte am besten gleich einen Erbschein mitbringen oder so und dann sagen, hier euch von Oma, ne? Irgendwie so
genau.
Die Dinge. Risikolebensversicherung, hohe an ungebundene Kunden hatten wir auch schon. Und dann habe ich noch eins aufgeschrieben, vorzeitige Kündigung von Lebensversicherung mit Inkaufnahme hoher Verluste. Also da hat mir jemand eben genau das, was du gerade geschildert hast, zahlt 300.000 Euro in eine Lebensversicherung ein. Und nach einem halben Jahr kündigt er die wieder, wo jeder weiß, dann bin ich aber erstmal 50.000, 60.000 los, weil die ganzen Kosten ja gegengerechnet wurden. Da würde ich aber doch sagen, das merkt ja auch der Versicherer. Bin ich da trotzdem als Vermittler im Boot?
Ja, genau. Also man ist immer selber verpflichtet, selbst wenn man weiß, dass ein anderer Verpflichteter eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben hat, entbindet einen das selbst niemals. Das ist genauso wie die Sache mit der Identifizierung. Also das ist nicht gut, wenn ich einen Kunden identifiziere, alle Unterlagen dann dem Versicherer gebe und selber nichts mehr habe in der Hand, weil dann habe ich meine eigene Pflicht immer noch nicht erfüllt. Ich habe ja auch eine gewisse Dokumentationspflicht.
Ja. Ja, das verstehe ich. Jetzt, ich habe ja noch bei der Bundeswehr gedient und da gab es immer diesen schönen Spruch, melden macht frei. Den können wir hier, glaube ich, 1:1 übernehmen. Wenn ich jetzt so mein kleines Maklerbüro hier in Oldenburg habe und hier so vor mich hin vermittle und jetzt habe ich einen solchen Fall, wo ich sage, das riecht hier irgendwie merkwürdig. Was muss ich jetzt tun? Was ist meine Pflicht?
Also ich würde sagen, das Einfachste ist tatsächlich die Geldwäsche-Verdachtsmeldung machen. Dafür muss man eben bei der FIO angemeldet sein. Also nochmal, die Internetseite ist www.goaml.de für die noch nicht angemeldet sind.
Ja.
Es macht natürlich Sinn, die Unterlagen sich wirklich anzugucken. Also wenn einem das im ersten Moment nur ein bisschen komisch vorkommt und vielleicht merkt man ja auch, dass man selber irgendwie vergessen hat, irgendwas zu fragen. Zum Beispiel nach der Herkunft des Geldes zu fragen oder so, was man ja ohnehin machen muss. Und dann kommt eine plausible Erklärung, dann hakt man das an der Stelle natürlich ab. So, wovor man wirklich keine Angst haben muss, dass in dem Moment, wo man eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgibt, dass dann ein Riesenermittlungsverfahren losläuft und der Kunde da irgendwie in den Fokus von irgendwelchen Behörden kommt oder so, das ist in der Regel nicht der Fall. Also die prüfen ja wirklich genau, ob da was dran ist oder nicht. Und das fällt einem dann auch nicht ungünstig auf die Füße oder so.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob eine solche Meldung eigentlich anonym abgegeben wird. Denn also eine Versicherungsvermittlung oder auch eine Finanzberatung ist eine Vertrauenssache. Ja, also ich habe mir viel Mühe gegeben, um mit zu dem Kunden ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und jetzt kriegt er hintenrum mit, dass ich ihn verpfiffen habe, in Anführungszeichen, ja, und habe so einen Verdacht gemeldet. Also das erinnerte mich so ein bisschen an einen befreundeten Kinderarzt, der sagte, der immer in solche Nöte gerät, wenn er an Kindern ungewöhnliche Verletzungen sieht und sich dann immer fragt, muss ich das jetzt eigentlich melden? Ist das plausibel, was mir die Eltern da erzählen, dass das gestürzt ist oder nicht? Und dann hat er manchmal natürlich Zweifel und denkt, hier liegt vielleicht was Böses vor. Und so ähnlich fühlt sich jetzt ja auch ein Versicherungsvermittler, der sagt, ich habe hier ein tolles Verhältnis zu meinem Kunden, wir kennen uns und ist alles gut, aber jetzt kommt er hier plötzlich mit dem Koffer Bargeld an oder was auch immer. Und wird das anonym gemeldet oder kriegt dann mein Kunde auch mit, dass ich ihn hintenrum hab melden müssen?
Nein, der Kunde bekommt nichts davon mit. Also die Meldung als solche ist natürlich nicht anonym. Also die FIO weiß, wer was gemeldet hat. Vielleicht möchte die ja auch noch irgendwie Rückfragen stellen. Aber der Kunde bekommt im Grunde genommen nichts davon mit. Und ich sag mal, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass dann irgendwann ein Ermittlungsverfahren läuft und der Kunde wird tatsächlich verurteilt wegen irgendwas, dann spielt es auch keine Rolle mehr, denken kann. Genau, ja. Aber grundsätzlich natürlich nicht. Und ich glaube, dieses Dilemma begegnet uns ja jeden Tag. Wir wollen einander vertrauen und wir sollen auch einander vertrauen, aber gewisse Kontrollen sind halt erforderlich, weil man kann anderen Menschen halt nicht in den Kopf gucken.
Nee, natürlich nicht. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar, der ist vermutlich besonders interessant auch für diejenigen, die Gewerbekunden haben, denn ich habe eine Pflicht, die Kundenbeziehung zu überwachen, also die im weiteren Verlauf auch immer zu beobachten. Was soll das eigentlich heißen? Also ich stelle mir jetzt so vor, ich habe da den Schreinermeister Eder mit seinen 5 Leuten, dem habe ich vielleicht eine betriebliche Krankenversicherung vermittelt. was soll das eigentlich heißen, die Kundenbeziehung zu überwachen? Jetzt sehe ich den vielleicht 2-3 Jahre nicht, weil wir gerade nichts zu besprechen haben. Oder es läuft heute alles digital, so An- und Abmeldung von Mitarbeitern zum Beispiel. Da bin ich ja gar nicht mehr involviert als Vermittler. Und aus irgendeinem Grund habe ich auch keinen Bock auf ein Jahresgespräch oder so oder bin nicht dazu gekommen oder der Kunde wollte es nicht. Was soll das eigentlich heißen, in der Praxis eine Kundenbeziehung zu überwachen?
Erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, man soll nicht den Kunden überwachen, sondern nur die Kundenbeziehung. Deshalb muss man den Kunden natürlich auch nicht zum Jahresgespräch einladen, um mal zu hören, was er so macht. Also das vorweg gesagt. Und im Grunde genommen ist es so, je mehr Transaktionen im Rahmen einer Geschäftsbeziehung laufen, desto mehr muss auch kontrolliert werden. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit einer Bank. Da läuft eigentlich täglich irgendwas sozusagen oder zumindest sehr häufig. Da passieren Transaktionen, die die Bank auch sehen kann. Die kann die monitoren. Das kann ein Versicherungsvermittler nicht, muss er aber auch nicht, weil klassischerweise passiert ja im Rahmen eines Versicherungsvertrages auch nicht viel. Wenn aber der Vermittler eben mitbekommt, dass da auf einmal Einzahlungen passieren, oder Auszahlung, was du geschildert hast, dann muss er halt schon drauf gucken. Und er muss alle paar Jahre auch dann auch wirklich mal gucken, ob seine Unterlagen noch aktuell sind. Aber er muss nicht proaktiv irgendwas irgendwo erfragen im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung, ob da irgendwas gelaufen ist, von dem er nichts weiß.
Okay, das gilt also auch mal für den etwas konstruierten Fall zugegebenermaßen. Aber nehmen wir mal an, ich bekomme irgendwie Wind von einem komischen Geschäft, das eigentlich mit Versicherungsvermittlung gar nichts zu tun hat. Eben, wir haben es gerade im Vorgespräch so im Scherz schon gesagt, ich sehe den jetzt irgendwo nachts auf dem Parkplatz stehen, wie so Briefumschläge übergeben werden oder so. Bin ich dann auch verpflichtet, wenn ich irgendwas mitbekomme, was gar nichts mit meiner Geschäftsbeziehung zu tun hat?
Nein, absolut gar nicht. Also es gibt Personen, die wären immer verpflichtet. Wenn ein Staatsanwalt sowas sieht, wäre er immer verpflichtet, keine Frage. Ja, klar. Ja. Aber der Versicherungsvermittler nicht. Nein, also es ist keine Ersatzpolizei.
Gut, ich muss kein Detektiv werden jetzt und dergleichen mehr. Das überlassen wir dann schon den Ermittlungsbehörden und der Staatsanwaltschaft. Das ist ja auch letztendlich deren Job. Prima, also fassen wir mal zusammen. Ja, es ist eine neue Regulierung mehr. Neu ist gut. Sie ist jetzt ja schon ein paar Monate richtig scharf geschaltet, die vielleicht auch ein bisschen ärgerlich ist, aber im Vergleich zu manch anderer Regulierung, hier leistet man einen Dienst an unserem Gemeinwesen, an der Demokratie und an der Sicherheit unseres Landes. Da können wir immer nur appellieren zusammen, liebe Leute, nehmt es ernst. Und wenn euch das alles egal ist, dann nehmt es deswegen ernst, weil wenn man es falsch macht oder nicht macht und womöglich fahrlässig nicht macht, dann muss man auch mit Strafen rechnen. Was steht denn so auf der Agenda? Was droht mir denn, wenn ich das nicht richtig mache?
Oh, sehr hohe Geldstrafen oder Geldbußen, ne? Also ich sag mal, es gibt halt Geldbußen aus dem Geldwäschegesetz und wenn man dann mehr oder weniger wissentlich Unterstützung leistet zur Geldwäsche, dann wäre das sogar ein Straftatbestand. Aber ich glaube, das ist Gott sei Dank eher selten.
Das wollen wir mal schwer hoffen, dass das bei Netfondsvermittlern nicht vorkommt, dass die alle sauber und ordentlich ihren Geschäften nachgehen. Okay, letztes Wort dazu. Was leistet Netfonds, um hier noch weitere Fragen zu beantworten?
Um weitere Fragen zu beantworten, kann man sich natürlich immer direkt an uns wenden, an gwg@netfonds.de. Das ist so die eine Sache, so ohne dass wir da irgendeine Rechtsberatung erbringen wollen oder können, aber einfach so allgemeine Fragen oder einfach auch, wenn man vielleicht mal nicht weiß, wie man sich gerade richtig verhalten soll. Und wir machen das ganz grundsätzlich so, dass wir peu à peu Unterstützung bieten im Rahmen von unserer Beraterplattform Finfire, dass wir da Content einstellen. Aber ich denke mal, da das noch alles relativ neu ist, wird das erst zum Ende des Jahres vollständig stehen. Und ich habe ja auch Unterstützung von lieben Kollegen. Mit einem von denen möchte ich gerne einige Videoformate noch aufnehmen, wo wir dann auch etwas konkreter darüber informieren, was ein Versicherungsvermittler eigentlich für sich tun muss, für seinen Gewerbebetrieb. Und wir werden Anfang des Jahres dann eben auch Vorlagen anbieten für eine Risikoanalyse für den Versicherungsvermittler und auch eine Geldwäscheschulung, die wirklich mal so sagt, was muss ich denn machen in meinem Betrieb und nicht so dieses große Ganze, Achtung, in Paragraph 17 steht und so weiter.
Sehr gut, ja, auf die Videoreihe mit dir freue ich mich auch. Das wird bestimmt total schön. Liebe Sarah, für heute ganz herzlichen Dank und ja, schöne Grüße in dein Homeoffice und Grüße an den Hund, der heute ja ausgesprochen friedlich war.
Ja, vielen Dank.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 175 eures Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk. Ich fände es klasse, dass ihr alle wieder dabei wart. Und ein herzliches Dankeschön natürlich an Sarah Lemke. Schön, dass du wieder an Bord warst. Und wir sehen uns schon bald wieder. Wir haben ja eine Menge vor zum Thema Geldwäsche und werden dort, guckt einfach bei Finfire gelegentlich mal rein. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche am 13. November 2024. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli.